Hallo, herzlich willkommen zu Die Zuversichtlichen. Eine Reihe an Gesprächen mit unterschiedlichen AutorInnen, in denen wir uns immer ein wichtiges, gerade aktuelles Ereignis aus dem Weltgeschehen nehmen, um dann dabei über die große, wichtige Frage dahinter zu reden. Wie schaffen wir es als Menschheit wieder zurück in die planetaren Grenzen zu kommen? Und was ist die Rolle von jedem Einzelnen von uns dabei? Mein Name ist Zackes. Ich freue mich ungemein auf die Moderation heute. Denn wir hätten es echt besser nicht timen können, dass wir es schaffen, ausgerechnet heute, zeitgleich zum Verkünden des Abschlussstatements der COP28 live zu gehen und dann auch noch in der Besetzung und mit dem Thema heute, war ein Traum, würde ich sagen. Denn heute hat die COP tatsächlich früher als gedacht ihr Statement verabschiedet. Zum allerersten Mal hat die Weltgemeinschaft im Sinne zumindest der politischen Entscheider und der Wirtschaftsbosse sich darauf geeinigt, die Transition away from fossil fuels gemeinsam in den Abschlusstext mit aufzunehmen. Das ist eine großartige Neuigkeit. Das Wichtige dabei ist allerdings, dass es nicht der Phase-out ist, also nicht der konsequente und endgültige Abschied. Das heißt, die Lobbyisten, vor allem die Fossil-Lobbyisten, waren noch sehr erfolgreich mit an Bord bei dieser COP28 und haben es geschafft, den Text ein bisschen aufzuweichen und so ein kleines bisschen wie die Eichhörnchen vor dem Winter noch möglichst viele Nüsse im Boden vergraben, haben sie es wirklich geschafft, möglichst viele sogar im Rahmen der COP28 noch neue Förderverträge zu schließen und neue Erdöl-Fossil-Vorkommen zu erschließen und da noch Deals abzuschließen mit unterschiedlichen Ländern auf dieser Welt. Und das, obwohl wir schon längst im roten Bereich sind. Wenn also wirklich die Menschen, die die entscheidenden Hebel in der Hand haben, es nicht schaffen, konsequent die Weichen in die richtige Richtung zu stellen, ist klar, da läuft was schief. Und es ist klar, es braucht noch mehr Menschen, dort mitzuwirken. Man kann sich nicht einfach zurücklehnen. Auch als Zivilbevölkerung, als ganz normale Bürger und BürgerInnen müssen wir uns mit der Sache beschäftigen. Und es braucht ein Gegengewicht sozusagen. Es braucht eine Lobby for good. Aber so einfach ist das nicht. Denn die Psychologie sagt, der größte Klimaleugner oder Klimaverzögerer, der hat sich nicht bei der COP28 eingeschlichen, sondern der sitzt schon bei jedem Einzelnen von uns direkt im Kopf. Das ist unsere eigene Psyche. Warum das so ist, wie wir das Wissen darüber nutzen können, um selbst wirksamer zu werden und was wir alle und jeder Einzelne von uns dafür tun kann, wirklich auch noch einen Beitrag dazu zu leisten und das Ziel von 1,5 Grad nicht komplett in die Ferne entschwinden zu lassen, das werden wir heute diskutieren. Und mit genau den richtigen AutorInnen für das Thema sitzen beide schon neben mir. Zum einen Katharina von Braunschweig. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin, Autorin des Buches Klima im Kopf und auch noch Sprecherin der Psychologist for Future, die gerade die großartige Seite daskannstdutun.de gelauncht haben. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Die ist in Essenz quasi alles, was wir heute besprechen werden, in die Tat umgesetzt. Und neben ihr sitzt natürlich Reinhard Schneider, Autor von Die Ablenkungsfalle und Inhaber von Werner und Merz, der auch in seinem Buch wirklich detailliert darauf eingeht, was zum Beispiel bei so Treffen seitens der Lobbyisten abläuft. Wirklich ganz ehrliche Einblicke. Und was bemerkenswert ist, dass in beiden Büchern, logisch natürlich bei Katharina vor allem auch die Psychologie eine große Rolle spielt, aber auch bei Reinhard. Und da sind unglaublich viele Parallelen drin, unglaublich viel spannendes Wissen, was uns wirklich helfen kann, alle aktiver zu werden. Es ist so viel Spannendes drin, dass ich jetzt schon direkt einen Punkt machen werde, weil so viele Themen in den nächsten 50 Minuten noch besprochen werden müssen und wir vor allem natürlich auch eure Fragen mit einbauen wollen. Das letzte Mal waren wirklich alle bis zum Schluss mit dabei und es waren unglaublich viele Fragen. Ich verspreche diesmal ein kleines bisschen früher zum Punkt zu kommen, damit wir den Diskurs und die Diskussion ein bisschen länger pflegen können. Erstmal herzlich willkommen Katharina und herzlich willkommen Reinhard. Wenn es um das 1,5-Grad-Ziel geht und noch größer als das 1,5-Grad-Ziel, wirklich die planetaren Grenzen, dann reden wir eigentlich meistens immer über Physik, wir reden über Biodiversität, wir reden über Handelsabkommen und dies oder jenes. Wir reden ganz selten über die Psychologie. Ist die Psychologie so der große, entscheidende Hebel, den wir alle bisher übersehen haben?
Naja, es kommt darauf an, welche Seite der Akteure man betrachtet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei den Verbrauchern und beim Otto-Normal-Bürger, wenn man so möchte, viele psychologische Mechanismen gar nicht so bewusst sind, die auf der anderen Seite der Einflussnehmenden im Marketing und auch bei Großkonzernen, bei Lobbyisten, sehr, sehr genau untersucht und genutzt werden, um genau zu wissen, auf welche Knöpfe man drücken muss, um welche Reaktionen zu provozieren. Und das ist so ein bisschen, wie ich finde, eine Waffenungleichheit, die schade ist, gegen die man etwas tun sollte, um den Leuten bewusst zu machen, an was sie gemessen werden und wie sie auch beeinflussbar sind.
Ich habe jetzt gerade die Frage natürlich genau in die Mitte von euch gespielt und keinen genau angeschaut. Jetzt der Ball direkt zu dir, Katharina. Würdest du das unterstreichen?
Definitiv. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich klarzumachen, die Psychologie ist die Wissenschaft, die sich mit dem menschlichen Verhalten und Erleben beschäftigt, die Art, wie wir denken, wie wir uns verhalten, wie wir fühlen. Das heißt, die ist einfach relevant für sämtliche Prozesse, an denen Menschen beteiligt sind. Und das heißt natürlich auch in Bezug auf die Art, wie wir uns in Bezug auf unsere Umweltverhalten, wie wir mit Ressourcen umgehen, aber auch wie wir zum Beispiel Wirtschaft organisieren und wie wir verkaufen.
Warum das so ist, das werden wir gleich im Detail besprechen. Erstmal starten wir nochmal mit einer Stelle bei euch im Buch und da starten wir, auch wie das letzte Mal, ich sag mal, wir starten ganz unten und arbeiten uns dann hoch, aber das ist auch die Bandbreite, die wir immer brauchen in diesem Format. Es geht um wirklich existenzielle Themen und die Frage ist, wie schaffen wir es trotz quasi dieser fast überbordeten Flut an Krisen proaktiv zu werden. Und das, wie gesagt, in euren beiden Büchern gibt es unglaublich viele Parallelen. Also es ist eigentlich die perfekte Ergänzung. Und auch die zwei Stellen passen super. Bei dir, Reinhard, da hast du dich noch auf 2020 bezogen. Ne? Da war noch Corona-Krise, hast du natürlich gesagt, ne? Die Ereignisse 2020 haben die Sicherheit und Gewissheit bestimmter europäischer Werte in Frage gestellt, auch der Menschenrechte, der Aufstieg extremer Populisten, die bedrohlichen Momente beim Sturm auf das Kapitol in Washington, die Vernachlässigung der Menschenrechtsfrage vor und während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ich springe ein bisschen vor. All diese Faktoren haben ein Angstszenario geschürt, das an die erwähnten Katastrophenahnungen der 1920er erinnert. Und dann noch ein Stück weiter. Das ist aber alles kein zwangsläufiger Zustand. Je mehr Menschen im Alltag handlungsorientierte Verantwortung übernehmen, desto stärker wird das kollektive Sicherheitsgefühl. Da hast du dich auf 2020 bezogen. Jetzt in 2023 sehen wir in Deutschland die AfD plötzlich wirklich fast auf dem Durchmarsch zur Drittelmehrheit werden heute Wahlen. Also wirklich deckt sich 1:1 mit dem, was du damals beschrieben hast. Aber trotzdem nicht der Schritt sagen zu können, das passiert einfach so, dass wir da nicht mit am Ruder wären. Und bei dir, du schreibst nämlich auch, selbst wenn das alles so erdrückend ist, und wir auch sehen die COP28 heute, ne, nicht wirklich gute Neuigkeiten, weil auch wenn da die Transition Away steht, was de facto passiert ist, dass die Fossilen gerade noch eher ausgebaut werden, also Face Up anstatt Face Out. Und du schreibst halt, ohne Hoffnung geht es nicht. Hoffnungslosigkeit macht uns Menschen depressiv. Wenn alles schlimm ist, brauchen wir eine grundsätzliche Aussicht darauf, dass es zumindest wieder besser werden könnte. Andererseits kann Hoffnung auch wie eine Beruhigungspille wirken, nach dem Motto, wird schon gut gehen. Und jetzt kommt eine Stelle, die Hans-Jörg besonders gefreut hat, auf den ja auch der Name dieses Formats zurückgeht. Es gibt aber auch eine aktive, konstruktive Hoffnung, ich nenne sie lieber Zuversicht, dass wir dieses ganze Ding noch wuppen können. Ha, perfekter Einstieg für uns. Wichtig zu sagen, das Buch ist schon vor über einem Jahr geschrieben worden, also konntest du natürlich nicht wissen. Und wir hatten das Buch nicht gelesen, als wir das Format benannt haben, muss man auch einräumen. Aber wie kommen wir da hin? Also es ist ja wirklich, ne? Es ist bedrohlich, aktuell eigentlich der Konsens ist, de facto sind wir eher auf dem Weg zu 3 Grad, das ist extrem ungemütlich. Wie schafft man es, damit umzugehen und wie wichtig ist es eben, Tools an die Hand zu bekommen, sich da durcharbeiten zu können?
Ich würde sagen, das ist der Kern der Lösung. Also ich meine, man kann auch ganz einfach sagen, aufgeben ist keine Option. Es geht ja um unsere Existenzgrundlagen. Dementsprechend müssen wir ja irgendwie vorankommen und eine Tendenz aktuell in der deutschen Bevölkerung ist aber leider, dass die allermeisten sich einfach zurückziehen. Also das ist Ergebnis einer Studie von diesem Jahr. 2/3 der deutschen Bevölkerung ziehen sich zurück ins Private, beschäftigen sich da mit der Selbstoptimierung, machen ihr Yoga oder dekorieren ihre Wohnung um, weil die sich einfach überfordert fühlen von den aktuellen Krisen. Und ich glaube, dass es da eben der Kern ist, dass wir für uns selber wieder entdecken, dass wir etwas tun können, dass wir nicht nur den Kontexten da draußen ausgeliefert sind und den politischen Entscheidungen, sondern dass wir das beeinflussen können und eben zu schauen, wo sind die Veränderungshebel, die ich bewegen kann und die ich vielleicht auch mit anderen gemeinsam bewegen kann, um da wieder rauszukommen und eben eine aktive Hoffnung, eine konstruktive Hoffnung zu haben, dass man gemeinsam mit anderen etwas bewegen kann und nicht die passive Hoffnung darauf, dass irgendjemand in der Politik die richtige Entscheidung treffen wird.
Würdest du auch sagen, wir machen es uns erstmal zu bequem, indem wir jetzt uns vielleicht darüber ärgern, dass die COP28 nicht weit genug gegangen ist oder heute in Zeitungsartikeln und Talkshows dann das Ergebnis analysieren, anstatt uns Gedanken darüber zu machen, was wir beitragen können?
Naja, es ist ja schon so, dass bei geistigen Prozessen die Bequemlichkeit vielen gar nicht so bewusst ist, wie das bei körperlichen Prozessen ist. Also viel Nachdenken mögen viele auch nicht. Und vor allem Dinge in Fragen stellen, die man schon gelernt hat oder meint gelernt zu haben. Und es ist auch so, dass bei vielen sich so ein Eindruck vielleicht festsetzt, naja, wenn man eine gefühlte Überkomplexität der Probleme vor sich sieht und viele, die das ähnlich empfinden um sich herum, dass man sich abfindet mit seiner eigenen Hilflosigkeit, im Sinne einer erlernten Hilflosigkeit. Und dann irgendwie denkt, na gut, also dann muss ich doch einfach das Ganze delegieren. Also entweder die da oben, die machen das dann richtig, oder sonst ist es halt, wie es ist. Ich kümmere mich einfach nochmal um mein Kurzfristiges. Und zu sagen, naja, wir leben in einer Zeit, in der die Menschen noch nie so viele Optionen hatten wie jetzt. Und das soll halt nicht dazu dienen, dass die Leute ob dieser Vielfalt einfach eher orientierungsloser werden, weil sie das Gefühl haben, mein Gott, ja, was soll es denn sein? Immer wenn ich was versuche, stellt sich raus, ist dann doch wieder falsch oder bringt nicht das richtige Ergebnis oder ich werde wieder abgelenkt. Und da auch zu zeigen, mit welchem Instrumentarium man erkennen kann, wo man selber auch Wirkmacht hat, mehr als man denkt, nicht nur alleine, sondern erst recht dann in der eigenen Community und mit welchen Prinzipien man das so ausbauen kann, dass man nicht immer wieder von Enttäuschung zu Enttäuschung wieder runtergezogen wird, sondern was aufbauen kann, was einem das Gefühl gibt, hey, ich entwickle da Vertrauen in das, was ich bewirken kann, auch mit meinen ähnlich Gesinnten und ich weiß, dass das auf einem Pfad ist, der nicht komplett wieder über den Haufen geworfen wird, weil es vielleicht auch relativ nah an der Wissenschaft ist. Und das Ganze, ohne dass ich jetzt den ganzen Tag studieren muss und Kleingedrucktes lesen muss und so, das aufzuzeigen, wie das funktionieren könnte, ganz praktisch auch bei Konsumentenentscheidungen, das finde ich ein super spannendes Thema, weil da gibt es Wege.
Da gibt es Wege. Du hast gerade das Wort erlernte Hilflosigkeit verwendet. Das schreibst du auch in deinem Buch. Ich glaube, das ist ein Konzept von dem Psychologen Martin Seligmann, korrigiere mich gerne, gibt es dazu dann auch einen Gegenentwurf? Weil das stammt, glaube ich, noch aus den 60er Jahren. Gibt es mittlerweile so ein Gegenkonzept dazu, zur erlernten Hilflosigkeit? Die antrainierte Wirksamkeit oder sowas?
Also man kann schon Menschen auch helfen, zum Beispiel in Coaching- oder Therapieprozessen aus dieser erlernten Hilflosigkeit wieder rauszufinden. Und da geht es eben darum, über Selbstwirksamkeitserfahrungen Menschen wieder beizubringen, hey, ich kann tatsächlich was bewirken. Ich bin nicht einfach nur ausgeliefert, sondern wenn ich bestimmte Dinge tue, dann hat das einen Effekt und dann kann ich auch diese Kontexte, die ich vielleicht als einengend empfinde, tatsächlich umgestalten und dann Einfluss haben. Da sind wir nicht nur bei der Selbstwirksamkeit in Bezug auf das eigene Klein-Klein, sondern auch bei kollektiver Wirksamkeit. Das ist jetzt sozusagen eine Weiterentwicklung, die wir aktuell in der Psychologie immer mehr erforschen, eben zu schauen, wie auch Gruppen gemeinsam auf einer kollektiven Ebene sozusagen dann auch systemisch Veränderungen bewirken können.
Dabei entscheidend ist allerdings die Psyche. Ne? Reinhard hat gerade gesagt, manchmal sind wir vielleicht zu faul zu denken, aber nicht nur das. Unsere Gedanken grätschen uns auch immer mal wieder rein und zwar ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Darüber schreibst du in deinem Buch im Rahmen von verschiedenen Drachen der Untätigkeit. Gifford hat die wohl ins Feld geführt. Magst du das mal kurz ausführen? Also was müssen wir über unsere eigene Psyche wissen, wenn wir uns mit der Umwelt- oder Klimafragen beschäftigen?
Ja, genau, also das war ein Übersichtspaper von Gifford, das ist ein US-Umweltpsychologe, der sich so die umweltpsychologische Forschung angeguckt hat und das so runtergedampft hat in die 7 Drachengattungen der Drachen der Untätigkeit. Und die erste Drachengattung heißt begrenztes Denkvermögen und das klingt vielleicht ein bisschen wie eine Beleidigung, aber so ist es nicht gemeint. Es ist eine liebevolle...
Es trifft auf alle zu, aber außer alle. Die Leute im Raum oder im Stream. Aber bei anderen kann man das gut beobachten, genau.
Es tut mir leid, auch auf die, aber auch auf mich. Also wir alle als Menschen haben ein begrenztes Denkvermögen. Wir haben natürlich nur unser Gehirn, mit dem wir die Reize, die von außen kommen, verarbeiten können. Und dabei machen wir alle bestimmte Verarbeitungsfehler. Es gibt über 100 kognitive Biases. Einer davon ist zum Beispiel der Optimism Bias. Wir sind alle der Meinung, natürlich ist Rauchen schädlich für die Lunge und da kann man Lungenkrebs von bekommen, aber nicht ich. Oder natürlich ist der Klimawandel gefährlich, das macht Extremwetterereignisse und die häufen sich und so weiter, aber ich werde davon nicht betroffen sein. Also wir schaffen es immer so ein bisschen selber für uns eine rosigere Zukunft vorherzusehen, als wir statistisch gesehen zu erwarten hätten. Das ist so ein Drache der Untätigkeit.
Wir werden noch ein paar andere aufzählen, aber ich spiele den Ball immer gerade rüber, weil du ja gesagt hast, so als normaler Bürger, als normale Bürgerin hat man das nicht auf dem Schirm. Die Lobbyisten oder Marketingverantwortlichen haben das sehr wohl auf dem Schirm. Wo beobachtest du das in deiner Arbeit? Gerade zum Beispiel den Optimism Bias.
Naja, also es wird häufig auch mit zum Beispiel Slogans und Claims gesagt, mit dem Produkt haben wir unsere Hausaufgaben schon gemacht zur Rettung des Planeten. Da steht dann vielleicht drauf, klimaneutral oder umweltneutral. Man ist quasi so den einfachen Weg der Zusammenfassung aller Umweltanforderungen gegangen und gesagt, wir haben eigentlich den Job schon gemacht und hofft, dass viele dann denken, wenn sie das lesen, okay, die wissen schon, was sie tun und die machen das schon richtig und wenn da so ein umfassender Begriff ist, ist ja an alles eigentlich gedacht worden. Wie das zustande gekommen ist, ob das wirklich authentisch gerechnet wurde und wissenschaftlich korrekt, das kümmert viele nicht. Oder ein anderes Beispiel ist auch, dass man mit Symbolhandeln versucht, die Emotionen zu bewegen und sagen, guck mal, wenn du jetzt diesen Rucksack kaufst, der jetzt gemacht wurde mit Ocean Plastic, das von ganz, ganz süßen, schnuckeligen Kindern von Hand vom Strand gesammelt wurde, dann hast du gezeigt, weil der auch so teuer war, dass du dich wirklich, wirklich gekümmert hast um dieses wichtige Anliegen und diese kleinen Kinder bestätigt hast in ihrer mühsamen, mühsamen Herzensarbeit, die sie da geleistet haben. Und wenn du das all deinen Freundinnen und Freunden zeigen kannst, dann hast du ja eigentlich genug gemacht für die nächsten 20 Jahre. Also dann hast du den Beweis.
Das ist eigentlich schon wieder der Ball zurück zu dir, weil das fast schon der nächste Bias, oder?
Genau, das begrenzte Handeln. Das ist die siebte Drachengattung. Ich sage immer ganz grob, wir Menschen sind ganz gut darin, uns selber zu verarschen. Also wir machen gerne so Alibi-Verhaltensweisen, zum Beispiel sowas wie Mülltrennung. Also wenn man Menschen in Deutschland fragt, was sie für den Umweltschutz tun, sagen eigentlich alle, ich trenne den Müll. Dann sage ich, ja, das machen wir halt seit Jahrzehnten. Es hat leider den Planeten noch nicht gerettet. Es reicht halt nicht, aber wie du gerade gesagt hast, das macht halt dieses gute Gefühl. Und es macht vor allen Dingen diese unangenehmen Gefühle weg, die da sind, wenn man merkt, ich muss irgendwie was tun. Und dann hat man was getan und denkt man, ah ja, jetzt habe ich meinen Beitrag geleistet und dann kann man so ganz zufrieden sein. Das ist der Single Action Bias.
Oder auch quasi der wiederverwertbare Coffee-to-go-Becher oder sowas, den man im besten Falle auch noch wirksam im sozialen Rahmen immer schön auf den Tisch stellen kann oder so. Ist sinnvoll in sich, aber da muss ich mal kurz runtergucken. Es sind jetzt wirklich sehr viele Ebenen. Zum Beispiel bei was kannst du, also das kannst du tun, die ihr auf eurer Seite habt, nämlich auch das Beispiel von Sebastian Neubert, der so ein Canvas gemacht hat, was einzelne Aktionen im Privatleben auswirken. Und er hat da so in Relation, glaube ich, aufgezeigt. Und da ist wirklich zum Beispiel eben der wiederverwertbare Coffee-to-go-Becher ist so ein ganz, ganz kleines Kästchen. Und die viel relevanteren Bereiche sind halt, wie bewege ich mich fort, wie lebe ich, was esse ich und dergleichen. Aber das heißt, so eine kleine Aktion gibt uns das Gefühl, ey, wir sind eigentlich schon Superhelden. Und eine Sache wollte ich noch einfügen, der Optimism Bias, Reinhard, ist das nicht eben auch so ein Thema, was wir gerade ganz, zum Beispiel bei der COP28, was da so runtergeritten wird, ist nach dem Motto, ja, aber in 10 Jahren haben wir Carbon Capture and Storage so weit entwickelt, dass wir alle Emissionen einfach wieder mit einem Staubsauger rausziehen können. Also so den Optimismus auf die Zukunft bezogen.
Dass man das Gefühl vermitteln möchte, man könnte große Teile der Lösung auch einfach delegieren auf andere Gruppen oder auf die Zukunft, weil das natürlich von der Eigenverantwortung und dem eigenen Verändern von Verhalten erstmal freispricht. Und das kommt natürlich vielen sehr gelegen. Und das führt leider auch oft dazu, dass selbst bei erkennbarem Overpromising, bei irgendwelchen Werbeaussagen. Manche Konsumenten sagen, naja, aber wenn es dann nicht so wahnsinnig teuer ist, dann ist es schon okay, dass sie mich vielleicht zu 80% beschummelt haben, weil die restlichen 20%, die sind für den günstigen Preis dann eigentlich immer noch gar nicht so schlecht. Ja? Mhm. So nach dem Motto, dann wird da dafür, dass ich nicht so viel ausgeben musste, nehme ich das in Kauf, dass da auch ordentlich eine große Portion Schwindelei dabei ist. Und das wiederum führt manchmal zu seinem Wettbewerb des zu viel Claimens, weil man dann denkt, naja, da muss man halt noch dicker auftragen und noch günstiger sein. Die Zusammenhänge, dass es bei günstigstem Angebot gar nicht die finanziellen Möglichkeiten gibt, um wissenschaftlich das, was man auslobt, überhaupt nur im Ansatz umzusetzen, da kommen manche nicht so von selber drauf. Und wenn dann versucht wird, dieses Overpromising zu stoppen, wie die Europäische Union das jetzt vorgenommen hat oder sich vornehmen möchte über die Green Claims Richtlinie, dann kommen wieder die Lobbyisten ins Spiel und schaffen es möglicherweise, dass diese Richtlinie eben doch nicht nächsten Frühjahr umgesetzt wird, sondern nochmal verzögert wird über die Wahlperiode des Neuwahl des Europäischen Parlaments hinaus, weil man da einen sehr großen Rechtsruck erwartet bei der Neuwahl. Und wenn dann andere Parlamentarier da drin sitzen, dann beginnt das Spiel wieder von ganz Neuem.
Auf die Lobbydynamik kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorher machen wir noch kurz den Bogen. Wir werden nicht alle Drachen und auch nicht alle Biases schaffen, aber welcher gehört unbedingt noch mit rein? Welcher ist vielleicht auch im Alltag wirklich nützlich, wenn ich morgen aktiv werden will?
Ich glaube, ein Drache, den du gerade schon so ein bisschen anklingen lassen hast, das ist der Ideologiedrache. Und zwar der Technikglaube. Also es gibt einfach Menschen, die die feste Überzeugung haben, es gibt für alles eine technische Lösung. Und es ist leider unrealistisch, wenn man sich das anhört, was die Ingenieure sagen. Wir werden nicht den CO2-Staubsauger entwickeln, der rechtzeitig 2045 dann alles aus der Luft saugt und dann ist das Problem gelöst. Das ist leider Wunschdenken. Und es ist eben mit sämtlichen Ideologien so, dass Menschen sich die Welt gerne so ein bisschen so machen, wie sie ihnen gefällt. Also wir versuchen als Menschen möglichst lange unser eigenes Selbst und auch Weltbild zu verteidigen und das eben nicht anpassen zu müssen, selbst wenn es Fakten widerspricht. Und da kommen wir dann so in die Bereiche von Verschwörungsideologie rein, dass ich einfach Wissenschaft diskreditiere, um mein Weltbild behalten zu dürfen und dann eben offiziellen Quellen nicht mehr vertraue. Weil Verschwörungsideologie kommt noch mit dazu und das ist gerade in Krisenzeiten sehr relevant, dass Verschwörungsideologien dazu dienen, ein Gefühl von Kontrolle zurückzubekommen. In Krisenzeiten, also wenn ich gefühlt auf der systemischen Ebene einen Kontrollverlust erlebe, wenn diese Welt nicht mehr kontrollierbar für mich ist, dann denke ich mir irgendwelche Theorien aus, irgendwelche Verschwörungserzählungen, die mir Halt geben und das Gefühl, ich habe was verstanden, ich kann darauf Einfluss nehmen, ich bin eben nicht mehr ausgeliefert. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade in Krisenzeiten sehr, sehr relevant, dass Menschen da nach einfachen, auch ideologisch eingefärbten Antworten suchen.
Das eine, das ist die Psyche. Das andere sind die Gefühle. So viel habe ich bei dir jetzt auch im Buch schon gelernt. Das darf man nicht vermischen. Das heißt, aber es sind natürlich auch wirklich starke Gefühle, die ausgelöst werden. Ne? Also es geht ja nicht um Nice-to-have-Sachen, sondern es geht ja handfest um die Zukunft. Wahrscheinlich sogar noch starken Veränderungen, die wir alle erleben werden in den nächsten Jahrzehnten und definitiv unsere Kinder. Beschäftigen wir uns zu wenig auch mit den Gefühlen?
Also Emotionen sind ja Teil des psychischen Erlebens, genauso wie Gedanken, also kognitive Prozesse. Deswegen würde ich sagen, es gehört zu Psyche dazu. Aber ich glaube, dass definitiv Emotionen, gerade in der deutschen Gesellschaft, wo wir uns selber als sehr rational sehen und auch rational sein wollen und eben alles rational begründen möchten, einfach unterbeleuchtet sind. Wir alle haben Gefühle, auch die Männer, es tut mir leid, das muss ich jetzt einfach mal so ganz klar sagen. Die sind nicht nur wütend oder fröhlich, die haben auch Angst und sind auch mal traurig. Wir alle haben diese Basisemotionen und die haben evolutionären Sinn. Das sind Bedürfnisanzeiger. Die zeigen uns, was wir gerade brauchen, was wir gut tut, wovon wir mehr haben wollen und wovon wir weniger brauchen in unserem Leben. Und dementsprechend geben die uns eine Orientierung. Die motivieren uns, uns um diese Bedürfnisse zu kümmern, machen uns so die Hummeln im Hintern, uns um das zu kümmern, was wichtig ist, geben also auch einen Hinweis auf Werte. Also das ist einfach unglaublich vielseitig, wie wichtig Emotionen sind. Und ich finde, dafür sind sie definitiv zu unterbeleuchtet.
Das klingt für mich nach... Die Schlagzeile wäre, sie wollen uns erst das Steak verbieten, dann das Auto fahren und jetzt wollen sie uns auch noch in Klimagruppentherapie schicken. Also muss man so weit gehen? Oder also wo wird das quasi andersrum, also müssten wir in Klimagruppentherapie oder gibt es noch so eine Ebene dazwischen?
Naja, Emotionen sind ja per se erstmal nicht therapiebedürftig. Ja. Auch das ist vielleicht eine Neuigkeit für manche Leute. Also nur wenn man Angst hat, heißt es nicht, dass man irgendwie gestört ist oder so. Und auch Klimaangst, das ist jetzt so ein Stichwort, was viel in den Medien aufgegriffen wird und wozu wir als Psychologists for Future oft gefragt werden, ist nicht behandlungsbedürftig. Mhm. Wenn man sich mit der Bedrohung der eigenen Existenz beschäftigt, ist es normal, dass man da eine emotionale Reaktion drauf hat, auch Angst empfinden kann. Das ist wie die Warnleuchte, die angeht und sagt, Achtung, Achtung, hier ist ein Problem. Mhm. Wenn wir die nicht hätten, das wäre eher bedenklich, würde ich mal sagen. Das heißt, wir müssen eigentlich vor allen Dingen schauen, wie kann ich mit diesen Gefühlen gut umgehen? Mhm. Und die beste Art und Weise, mit diesen Emotionen umzugehen, ist eben die zu kanalisieren in Handlung, in Problemlösung, weil das ist das, wofür diese Gefühle da sind. Das ist natürlich bei so globalen, komplexen Problemen wie der Überschreitung planetarer Grenzen nicht mal so eben erledigt, wie sonst im Alltag. Wenn da ein knurrender Hund kommt, dann gehe ich halt auf die andere Straßenseite. Das ist leichter erledigt als die Klimakrise. Das macht es dann ein bisschen schwieriger. Aber per se ist es erstmal gut, diese Gefühle zu verarbeiten. Und es wird dann behandlungsbedürftig, wenn ich eben diese Gefühle nicht mehr reguliert bekomme.
Ist das aber auch so eine Lücke? Weil es gibt ja sozusagen die Awareness-Behavior-Gap. Also wir alle wissen darum, wie kritisch es um unsere Zukunft steht. Wir alle handeln aber nicht konsequent genug danach. Ist das was du jetzt, sagen wir mal, so aus Marktforschungsbereichen oder KonsumentInnenverhalten, beschäftigt ihr euch auch damit? Oder gibt es da eben auch Methoden zu sagen, so hier bieten wir einfach unseren Kundinnen eine Möglichkeit, eben diesen unangenehmen Gefühlen, gerade, sagen wir mal, den männlichen Kunden, die jetzt keine Lust auf starke Gefühle haben, die Möglichkeit hier mit diesem oder jedem Produkt, da brauchst du dich gar nicht mit beschäftigen. Das haben wir für dich schon gelöst.
Ja, ich denke, die große Herausforderung ist herauszufinden, welche natürlichen, immer öfter auch mal aufkommenden Gefühlsarten man denn nutzen könnte für sinnhaftes Handeln, um den Leuten Lust auf mehr davon zu machen. Und das ist natürlich nah an der Marketingarbeit. Und wenn man immer nur nach dem Moral und dem Gewissen fragt, dann kriegt man immer bei Marktforschung auch dieses Phänomen des sogenannten sozial erwünschten Antwortverhaltens. Ja, also wenn man etwas so fragt, dass klar ist, ah ja, der gesellschaftliche Konsens ist, dass man jetzt eigentlich grundsätzlich schon für Nachhaltigkeit sein muss, dann sagen alle, ja, ich bin auch für Nachhaltigkeit. Man weiß aber dann auch von beobachteten Verhalten, dass die Leute wohl doch nicht so sehr sich dann drum kümmern, wenn es darum geht, auch selber aktiv zu werden, sondern es ist immer so die Nachhaltigkeit der anderen und grundsätzlich. Und die Frage, wenn erlernte Hilflosigkeit vielleicht tatsächlich ein Konzept aus den 60ern ist, das Schöne ist ja an der Psychologie, die ändert sich ja nicht von jetzt auf gleich. Also ich meine, die Art und Weise, wie das menschliche Hirn konditioniert wurde, das ist evolutionstechnisch so, geht zurück in die Steinzeit. Das ist ja auch leider das Problem, dass wir mit unserem Steinzeitlerhirn jetzt nicht von der Evolution gemacht wurden, um sehr komplexe technische Probleme zu lösen. Ja.
Innerhalb von wenigen Jahren.
Mhm. Deswegen ist die Frage, welche der zur Verfügung stehenden Gefühle und kognitiven Möglichkeiten kann man denn nutzen, um die Leute in so eine positive Rückbestätigung zu bekommen, hey, ich kann was tun, es macht Sinn und vielleicht kriege ich sogar Anerkennung dafür. Das sind die drei Voraussetzungen für die Übernahme von persönlicher Verantwortung. Das ist so ein bisschen eben die Selbstwirksamkeit als Antwort auf die erlernte Hilflosigkeit. Und wie kann das Marketing machen auf wahrhaftige Weise, nicht manipulativ, sondern als Vehikel der Wahrhaftigkeit, sodass Leute dann auch persönliches Glück im Kleinen und im Größeren, wenn sie merken, ich kann da was beeinflussen, ich bin ja in der Community haben, das nicht enttäuscht wird. Das ist die große Frage, weil das trennt die echte, gute Marketingkommunikation von der Manipulation, ob am Ende die Enttäuschung dasteht oder nicht.
Und das klang ja vorhin schon durch, dass wir enttäuscht werden, da sind wir alle schon viel zu sehr gewohnt.
Ja.
Du wolltest was hinzufügen.
Du hast gerade noch einen Drachen der Untätigkeit sozusagen schon mit eingeführt, die sozialen Vergleiche. Wir Menschen sind nämlich sehr stark in unserem Verhalten determiniert durch soziale Normen. Also das, was wir denken, was normal ist. Und wir leben nun mal in einer fossilen Normalität. Also wir haben Infrastruktur, wir haben Lebenskontexte, die uns bestimmtes Verhalten nahelegen und auch einfach machen. Und im sozial erwünschten Verhalten und sozusagen den sozial erwünschten Antworten sieht man dann schon auch da wieder eine Wirkung von sozialen Normen. Das zeigt aber auch, soziale Normen können in beide Richtungen wirken. Es kann einerseits etwas sein, was nachhaltiges Verhalten verhindert, weil die Norm einfach bisher noch nicht nachhaltig ist. Es kann aber auch etwas sein, was nachhaltiges Handeln motiviert, wenn wir der Meinung sind, so müsste ich das eigentlich machen, wenn meine Bezugsgruppe so handelt. Und vor allen Dingen, und das ist eben ein wichtiger Punkt, es geht nicht nur um die Emotionen und um die Denkprozesse, sondern auch ganz klar um Kontexte. Habe ich überhaupt die Handlungsoptionen, die nachhaltig sind? Kann ich es überhaupt richtig machen? Und das ist ein sehr wesentlicher Aspekt, wenn wir dann mit Greenwashing zu tun haben. Ich kann es halt nicht richtig machen.
Ich wollte gar nicht mehr darauf zurückkommen, aber einmal bringe ich die COP jetzt noch einfach, weil ihr zwei Schlüsselworte gebracht haben, die perfekt dazu passen. Du hast gesagt, unser Gehirn funktioniert noch wie in der Steinzeit. Du hast gemeint, wir leben eben in der fossilen Normalität. Eins, glaube ich, der prägenden Statements, was wir von der COP28 in Erinnerung haben würden, ist von dem Präsidenten der COP28, der meinte, ohne Fossile geht es direkt zurück in die Steinzeit. Kurz dein Expertenstatement dazu. Also weil das ja wirklich nicht nur die Verbrennertechnologie basiert darauf, sondern jede Zahnpasta, jede Hautcreme, jedes Rohr in einem Gebäude quasi basiert in der Regel noch auf Fossilen.
Ja, und es wird ja immer gepredigt, dass das eine Unverzichtbarkeit ist.
Ja.
Und wir alle wissen, wie unangenehm man auf Verzicht reagiert, zumindest wenn es der eigene Verzicht ist. Der Verzicht der anderen ist immer wesentlich unproblematischer. Und deswegen kann man damit natürlich auch negativ um mit Emotionen immer wieder kitzeln. Das ist dann so Diskreditierung, ne? Auch ein beliebtes Mittel dann der Politiker, der Gegenseite und auch von Lobbyisten. Ja, die wollen ja eigentlich in der Ökodiktatur uns zu wirklich unangenehmem Verzicht zwingen. Das heißt, wir sollen zurück in die Steinzeit, wir sollen gezwungen werden, andere Heizungen einzubauen, die vielleicht gar nicht richtig funktionieren und vielleicht total überteuert sind, oder wir sollen dann zu Fuß laufen und so weiter. Wenn man das mal wissenschaftlich betrachtet, dann ist da sehr viel weniger Verzicht am Ende notwendig, als viele denken. Wenn man weiß, und das ist ja so eines unserer Lieblingsthemen, dass nicht in allen Lebensbereichen, aber in vielen eine Kreislaufführung von Ressourcen machbar ist, ohne nennenswerten Qualitätsverzicht. Ja, Recycling, Kreislaufwirtschaft, biologisch auch über Kompostieren oder eben das Klassische, was wir auch beim Plastik kennen. Und da wiederum zu sagen, es ist ein wissenschaftlich anerkannter Standard, die Mehrheitsmeinung der Wissenschaft, etwas so handeln zu können, dass ein Großteil der Ängste, die von anderen geschürt werden, einfach unbegründet sind. Das ist etwas, was schwer zu vermitteln ist, weil die Leute reagieren auf Ängste natürlich erstmal reflexartig, und wenn man dann mit Vernunft daherkommt, dann wird es einfach wieder kompliziert, und mit Wissenschaft wird es dann noch viel komplizierter, und dann heißt, ach komm, ist mir zu unsicher, ich reagiere einfach nur auf die Angst, weil das kann ich spontan reflexartig.
Und Verzicht ist einfach.
Das heißt, wir brauchen so ein Vehikel, was aus dem komplexen Erklären der ganzen wissenschaftlichen Zusammenhänge den Leuten eine Entlastung bringt und eine Zuversicht, um nicht einfach nur auf Angstreflexe und die Drachen einfach intuitiv reagieren zu müssen und immer so der Getriebene und Gejagte zu sein. Und da kommt halt aus meiner Sicht dieses Thema qualifizierte Vertrauen ins Spiel, das quasi eine Brücke, eine Abkürzung bildet in Richtung Glaubwürdigkeit von komplexen Inhalten, dass man sagt, wenn ein Absender, eine Marke oder ein Unternehmen über gewisse Verhaltensweisen lange genug eine Vertrauenswürdigkeit qualifiziert, also begründet hat, dann muss ich nicht mehr immer im Kleingedruckten schauen, ob jetzt dieses Produkt genauso wahrhaftig funktioniert oder ob ich da wieder über den Tisch gezogen wird, sondern ich kann denen einen Vertrauensvorschuss geben und kann einfach denken, hey, ich mache das Richtige und werde nicht enttäuscht, wenn ich dabei bleibe. Schade ist nur, dass ganz wenig Unternehmen systematisch qualifiziertes Vertrauen langfristig aufbauen wollen, sondern die sind eher an kurzfristigen Profit interessiert. Aber das hat wieder mit Anreizsystemen der Menschen zu tun, die dort managen. Und dann sind wir wieder bei Lobbyisten und Analysten.
Jetzt habe ich beim Zuhören kurz meinen roten Faden verloren. Aber ich weiß, also mein Fazit daraus war, das heißt, Verzicht triggert unglaublich negativ. Der Gegenentwurf dazu wäre nicht Verzicht, sondern Suffizienz. Also das, was wir wirklich brauchen, um zu leben. Eine Möglichkeit, da auch aus der linearen Fossilwirtschaft rauszukommen, wäre die Kreislaufwirtschaft. Dafür müssen wir aber die Leute wirklich abholen. Und ein wichtiges Wort will ich noch unterbringen, bevor wir in die Lösungsorientierung kommen. Jetzt kann man sich natürlich sagen, der Tropf ist eh schon gelutscht. Also, dass wir auf die 3 Grad zusteuern, ist viel realistischer, als dass wir die 1,5 noch schaffen, auch wenn es theoretisch möglich wäre. Warum soll ich überhaupt noch irgendwas machen? Ich kann auch einfach noch auf die Fidschis fliegen, solange sie nicht unter Wasser stehen. Das beschreibst du auch in deinem Buch, oder?
Ja, das ist das Konzept Beyond Hope, auf das du hinaus möchtest. Aber dazu will ich gleich noch was sagen. Ich glaube, erstmal ist wichtig, Suffizienz ist ja auch etwas, was uns befreien kann auf eine bestimmte Art und Weise. Menschen sind einfach sehr verzichtsaversiv. Wir mögen das nicht. Da sind wir richtig allergisch gegen. Aber Suffizienz, Genügsamkeit, das ist ein Entwurf, der uns befreien kann aus dieser Komplexität, die ja viele Leute empfinden. Es sind zu viele Probleme, zu viele Wahlmöglichkeiten, zu viele Unsicherheiten. Und sozusagen an einem Punkt anzukommen, wo man sagt, es ist genug, das ist ja ein Ort, wo man auch Zufriedenheit empfinden kann. Und ich glaube, dass das eine Erzählung ist, die noch viel zu unbekannt ist. Einfach, dass Genügsamkeit Zufriedenheit machen kann und da auch eine Lebenszufriedenheit drinsteckt.
Dem stimme ich komplett zu. Das Konzept Suffizienz ist nur leider von der Gegenseite sehr angreifbar, weil die können natürlich sagen, Moment einmal, da muss doch jeder erstmal entscheiden, wie wenig für den Einzelnen dann auch als genug empfunden wird. Dürfen andere darüber entscheiden, wie wenig für einen selbst man als genug empfinden soll? Das ist dann die Kritik, mit der dann halt wieder Stimmung gemacht wird. Weil zu diesem Suffizienzempfinden zu kommen, ja, das ist ja etwas sehr Individuelles. Das muss man erstmal sich erarbeiten, erlernen. Und das kann man ja nicht sich aufoktroyieren lassen. Und das ist etwas wieder, ne, wenn man sagt, du sollst jetzt suffizient sein mit so und so viel, ja, mehr brauchst du nicht. Da sind die Leute ganz empfindlich, die sagen, du hast mir nicht zu sagen, wie viel ich brauche.
Dann weil, kommst du wie viel brauchst du denn eigentlich?
Sozusagen. Ja. Deswegen ist es auch aus taktischer Sicht, wenn man die Leute auch in positives Handeln bringen will, aus meiner Sicht viel besser zu sagen, wir stellen das mit der Suffizienz zurück, weil die stellt sich sowieso am Ende ein, wenn man ein anderes Empfinden nachher bekommt in das, was man tut. Aber es geht erstmal darum, den Leuten die Angst zu nehmen, dass sie irgendwie übervorteilt oder ich sag mal auch gegängelt werden. Ja? Und das geht eher, indem man ihnen erklärt, und begreiflich macht und über eine Vertrauensschiene auch nahbar macht, dass heutzutage ein guter Konsum, hochqualitativer Konsum einhergehen kann mit extremer Ressourcenschonung. Allerdings nicht am Anfang mit dem allerbilligsten Preis, aber dann geht es darum, was ist werthaltig? Wie werthaltig ist echte Vertrauenswürdigkeit in echte Umweltentlastung. Und da kennen wir aus eigener Erfahrung, dass wenn die Leute wirklich denken, die machen das, hey, das hat wirklich einen Hebel und es ist nicht einfach overpromising, dann sind die auch bereit, ein paar Prozent, 10, 15, 20 Prozent vielleicht mehr zu zahlen. Nur das Vertrauen ist häufig nicht da und deswegen ist man so in der Billigfalle.
Aber das Entscheidende dabei ist die Wertefrage. Und das wiederum ist die perfekte Vorlage für dich. Weil warum soll ich überhaupt noch morgens aufstehen, wenn eigentlich das realistische Szenario ist, dass es schief geht?
Genau, also ich glaube, dass auch bei der Suffizienzdebatte sehr wichtig ist, ich komme natürlich aus der Perspektive des Individuums als Psychologin und du kommst natürlich aus der Unternehmensperspektive und vielleicht auch aus der Marketing- und der politischen Kommunikation und da ist einfach natürlich die Herangehensweise und auch die Art, wie man Dinge kommunizieren würde, ganz unterschiedlich. Beyond Hope. Wir haben ja vorhin schon über Hoffnung gesprochen und darüber, dass es eben wichtig ist, sich nicht so passiv zurückzulehnen und zu hoffen, dass andere schon machen werden. Und ich glaube, dass es genauso wichtig ist, sich nicht zu sehr in seiner Hoffnung auf einzelne Zielpunkte zu versteifen, weil das einfach sehr schnell zu einer Enttäuschung führen kann. Das haben wir zum Beispiel gesehen 2009 nach der Klimakonferenz in Kopenhagen. Vorher gab es eine riesige Massenmobilisierung. Die Klimabewegung war auf so einer ersten Hochphase. Alle haben gesagt, jetzt kommt das Abkommen. Und es kam nicht. Es hat noch 6 Jahre gedauert, bis wir dann in Paris das Abkommen hatten. Aber danach ist diese komplette Bewegung zusammengebrochen, weil die auf diesen einen Punkt hin mobilisiert und gehofft haben. Und wenn diese Hoffnung dann scheitert, weil wir auf bestimmte Ziele gehofft haben, dann dann bricht was zusammen. Und ich glaube, dass da das Wichtige ist, sich eben nicht in seiner Hoffnung auf bestimmte Ziele zu versteifen, weil wenn die dann nicht mehr erreichbar sind, wie eine 1,5-Grad-Grenze jetzt zum Beispiel, dann hören wir auf. Sondern es geht darum, sich an anderen Dingen auszurichten und zwar so ein bisschen wertegeleitet zu schauen, was könnte für mich eine andere Orientierung sein. Und ich sage mal, das sind die Werte. Also ich glaube, dass die Frage, die das Anthropozän uns stellt, ist, wer will ich gewesen sein? Wenn ich am Ende meines Lebens auf all das, was ich getan, was ich gekauft, wie ich gelebt, wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin, wer will ich gewesen sein? Und dann eben für sich zu schauen, wie kann ich mehr Teil der Lösung als Teil des Problems sein, weil ganz raus aus dem Teil des Problems sein kommen wir aktuell nicht, sondern wie kann ich mehr zu der Lösung beitragen, damit ich am Ende meines Lebens damit zufrieden sein kann. Und ob wir dann die 1,5-Grad-Grenze einhalten oder nicht, davon sind wir dann unabhängig und dann bleiben wir motiviert und können sozusagen uns auch an einem wissenschaftlich fundierten Ziel ausrichten, und zwar zu sagen, jede Tonne CO2, jedes Zehntel Grad zählt.
Einfach, weil ich selber mir noch im Spiegel in die Augen schauen will oder wenn meine Kinder mir in die Augen schauen, weil sie ein Vorbild sehen sollen, sozusagen.
Ja.
Das kann ich jetzt als Individuum gut für mich entscheiden. Anders sieht es aus, wenn ich Unternehmer oder Unternehmerin bin, weil dann bin ich, wir hatten es vorhin schon gesagt, das eine ist das Individuum, das andere ist das System oder der Kontext. Kann ich die Wertefrage auch angehen, wenn ich ein ganzes Unternehmen hinter mir habe, was vielleicht noch andere Ziele hat?
Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Planungshorizont man sich leisten kann. Aber die gute Nachricht ist, als Mittelständler oder auch als Familienunternehmer hat man einen etwas längeren Planungshorizont als vielleicht Großkonzerne, die am Ende des Quartals an Finanzkennzahlen immer noch gemessen werden, leider hauptsächlich. Aber wenn einem klar ist, dass für die Zuversicht, die wir natürlich unerlässlicherweise brauchen, um aktiv zu werden, wir auch einen Entlastungsmechanismus brauchen, um nicht das Gefühl zu haben, ja Moment, aber um diese Zuversicht zu gewinnen, ist es doch alles so kompliziert und so mühsam. Und das letztlich irgendwas mit Vertrauen zu tun haben könnte oder auch sogar sollte, weil man sich da so ein bisschen fallen lassen kann, wie in einer guten Beziehung, ja. Dann stellt sich natürlich die Frage, an was man denn Vertrauenswürdigkeit erkennen würde, auch bei Unternehmen, die Wertefrage. Und dann denke ich, naja, um es jetzt nicht zu komplex zu machen, sind es aus meiner Sicht drei Kriterien. Nämlich wird die Nachhaltigkeit dort so gelebt, dass Wesentlichkeit auch im Vordergrund steht. Das heißt, macht man die Ressourcenschonung an den Hauptwertschöpfungsprozessen oder nur so an der Oberfläche irgendwo Insektenhotels aufstellen oder so, ne, oder irgendwo irgendwelche sozialen Beispiele, sondern packt man da an, wo man die großen Unterschiede machen kann im Ressourcenverbrauch durch Kreislaufführung und Einsparung, Wesentlichkeit. Das zweite ist Ganzheitlichkeit. Das heißt, ist es so, dass neben den Hauptprozessen trotzdem auch noch geschaut wird, dass die kleineren mit angegangen werden, zum Beispiel in was für Gebäuden man die Verwaltung unterbringt und wie die Mitarbeitermobilität geregelt ist, wie die ganze Logistik funktioniert. Das sieht man ja dann auch, ne, in den Scopes, die dann gemessen werden, wenn man Klimaneutralität echt messen möchte. Und das dritte Kriterium, das ist wieder was Menschenbezogenes, was Soziales, ich nenne es Durchgängigkeit, nimmt man denn über alle Führungsebenen die Menschen mit, an dem auch intrinsisch arbeiten zu wollen und dafür zu brennen, oder ist das nur eine Nachhaltigkeitsabteilung, in die man das wegdelegiert, oder nur eine PR-Abteilung, die irgendwie einen Umweltbericht aufhübschen muss, während die Hidden Agenda dann in der Produktion dann doch wieder eine ganz andere ist. Also wenn man Wesentlichkeit, Ganzheitlichkeit, Durchgängigkeit erkennen kann, dann denke ich, ist eine gewisse Vertrauenswürdigkeit da über einen längeren Zeitraum. Das kann man nicht und muss man nicht selber prüfen. Aber da gibt es Mittler, da gibt es NGOs, da gibt es Testinstitute, da gibt es Leute, die schon mal reingeguckt haben, Blogger, Influencer, auch Frage, welche Awards man schon gewonnen hat, die von hochrangigen Juries ergeben werden. Gerade im Internetzeitalter sind diese Informationen indirekt verfügbar, über, ich sage mal so, Word-of-Mouth-Campaign. Letzter Satz, die Quelle, denen die Leute am meisten vertrauen, wie wir wissen, aus der Psychologie. Sie sind ja nicht die hochgestochenen Politiker oder so, sondern das sind Menschen wie du und ich, das sind die Nachbarn. Ich habe neulich da, das habe ich gehört und die machen das echt und kennen da jemand und der hat das auch bestätigt und funktioniert. Das sind eigentlich die Nachbarn, wenn man so will, die einem sagen, guck mal, dem kannst du vertrauen.
Andererseits, was ich heraushöre, auch wiederum große Chance hier, weil in Deutschland gibt es super viele Mittelständler, die InhaberInnen geführt sind. Das heißt, so Ganzheitlichkeit, Wesentlichkeit, Durchgängigkeit können hier sehr viele eigentlich angehen. Wolltest du was ergänzen? Okay, weil dann wollte ich nämlich die Vorlage weiternehmen. Du hattest nämlich gesagt, wir haben jetzt über Unternehmen gesprochen, wir haben über den individuellen Bürger, die Bürgerin gesprochen. Das Entscheidende ist, und das ist eine Parallele, die bei euch beiden im Buch ist. Bei dir im Buch gibt es ein ganzes Kapitel drüber, wir sind der Staat. Bei dir im Buch gibt es auch ganze Passagen dazu. Dass wir können natürlich viel über die Politik reden, aber bei dir zum Beispiel ganz konkret, wenn wir als Bürgerin unseren Senf nicht abgeben, dann kann er auch nicht verarbeitet werden. Also nutzen wir eigentlich viel zu wenig auch die Rolle als unsere ganz proaktiv oder die Chancen, die wir haben, über das Konsumentinnentum hinaus aktiv zu werden.
Definitiv. Ich kann eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich habe mal eine Zeit lang als Psychotherapeutin Ausbildung verdient man nicht so gut und dann haben wir versucht, eine Reform anzustoßen. Dann habe ich mich mit anderen zusammengetan, wir haben so Kampagnen gemacht und dann haben wir auch PolitikerInnen-Gespräche geführt. Also ich habe mit Bundestagsabgeordneten gesprochen, die im Gesundheitsausschuss des Bundestages sitzen und ich war auf dem Weg zum Gespräch mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der FDP, weil der zufällig seinen Wahlkreis neben meinem Wohnort hatte und Ich war recht aufgeregt auf dem Weg dahin und dachte dann so auf dem Fahrrad fahrend irgendwie an eine Serie, die ich den Abend vorher geguckt habe. Und das war für mich wirklich so ein augenöffnender Moment, auch wenn er ein bisschen peinlich ist. Es war eine furchtbar schlechte Netflix-Serie. Und da sagt eine Königin zu jemand anderem, I am the sovereign of this country. Also ich bin der Souverän dieses Landes. Und dieser Satz hallte in meinem Kopf und ich war so, ja, ich bin der Souverän dieses Landes. Also 82 andere Millionen andere auch, aber ich bin der Souverän dieses Landes. Ich muss gar nicht als Bittstellerin da auftreten. Ich kann einfach meinem Volksvertreter, meinem Repräsentanten sagen, was ich haben will. Und ich bin da nicht arrogant da reingegangen oder so. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was wir zu wenig beigebracht bekommen in unserer Gesellschaft. Was es eigentlich heißt, BürgerInnen in einer Demokratie zu sein. Dass wir eben Repräsentanten haben, aber trotzdem der Souverän dieses Landes sind und wie man sozusagen ein Stück weit diese Verantwortung, die wir dann auch für unser Land und für unsere Demokratie haben, wie wir die leben. Und ich fand die PolitikerInnen-Gespräche, die ich geführt habe, immer sehr angenehm. Das heißt nicht, dass die dann nachher alles gemacht haben, was ich denen gesagt habe, natürlich nicht. Die haben ja noch genug andere Gespräche, auch mit LobbyistInnen, die das viel mehr machen, also die Allgemeinbevölkerung, mal mit PolitikerInnen zu reden. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist und deswegen habe ich das auch geschrieben mit dem Senf. Der kann nicht verarbeitet werden, wenn wir den nicht abgeben. Also wenn die eben immer nur mit LobbyistInnen reden und nicht mit der Normalbevölkerung, dann kriegen die halt auch nur diesen Input. Und das ist ganz klar, das sind die Informationen, die die dann zur Verfügung haben und die sie auch verarbeiten. Das sind ja auch nur Menschen, die 24-Stunden-Tage haben und irgendwie Informationen sortieren und verarbeiten müssen.
Passend dazu feierst du heute tatsächlich ein persönliches Erfolgserlebnis, glaube ich, das sich auch über Jahre hinweg angebahnt hat und jetzt eigentlich nur wegen dem Handwerksfehler zustande gekommen ist, würde ich sagen. Weil heute hat die Bundesregierung ihr neues Maßnahmenpaket verabschiedet oder bekannt gegeben, noch nicht genau umrissen, wie sie das Milliardenloch stopfen wollen. Aber da ist was für dich Entscheidendes passiert, oder?
Ja, und das passt sogar zu dem Titel der Veranstaltung, da stand ja Lobby for Good, weil an Lobbyismus grundsätzlich wäre ja nichts auszusetzen, wenn es nicht meistens eher missbräuchlich gegen die Natur eingesetzt wird, aber man kann natürlich auch das Umgekehrte versuchen. Das ist zwar oft teurer, das bringt weniger Rendite, das ist sehr viel mühsamer, weil man dann die ganzen Drachen auf den Leib gehetzt bekommt von den anderen Lobbyisten, die dann sagen, ja, das stimmt alles nicht, die wollen euch nur irgendwie was einreden und was wegnehmen und so weiter. Nichtsdestotrotz, vielleicht schafft man es doch am Ende durch ein dickes Brett zu kommen. Und wir haben über viele Jahre gesagt, naja, also warum muss denn von allem, was man aus Rohöl macht, und was ja alles dann hoch besteuert ist mit einer exorbitanten Mineralölsteuer, Benzin, Diesel und so weiter, was ja eigentlich lenkungstechnisch nicht falsch ist, dass das Benzin nicht zu billig ist, damit man eher sparsam damit umgeht und der Staat nimmt da auch viel Geld ein. Aber warum ist ausgerechnet Virgin Plastic, also da dieses Neuplastik, was am Ende dann doch wieder in der Müllverbrennung landet und zu CO2 wird, warum ist das von der Steuer befreit, von der Mineralölsteuer? Das soll mir mal jemand erklären. Das ist ja eigentlich eine klimaschädliche Subvention. Und siehe da, eben durch den handwerklichen Fehler, dass plötzlich 60 Milliarden Euro gefehlt haben im Budget für nächstes Jahr. Wir alle kennen den Hintergrund über das Verfassungsgericht. Musste man mal gucken, wo man noch Geld findet. Und dann haben wir auch gesagt, und zwar sehr kurz nachdem das mit der 60-Milliarden-Lücke aufkam, guckt doch mal bitte auf die klimaschädlichen Subventionen, weil wenn man die abbaut, dann hat man doppelte Lenkungswirkung. Nämlich nicht nur, dass man ein Fehlverhalten nicht mehr zu billig lässt, Fehlverhalten gegenüber der Umwelt, das ist schon mal der erste gute Hebel, sondern man hat am Ende noch mehr Geld übrig, um dann sogar noch mal was Gutes zu machen damit. Und Banden bilden, ist wichtig, dass man nicht versucht, immer nur alles alleine hinzukriegen, findet man Gleichgesinnte. Wir haben das sogar, zum Beispiel im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, sind sehr viele Mittelständler drin, nicht ganz so viele Großkonzerne. Woran mag das nur liegen? Naja, auf jeden Fall ist jetzt kein wichtiger großer Lobbyverband, aber da haben wir auch eine Mitteilung rausgegeben, bitte schaut doch auf die klimaschädlichen Subventionen. Seriöse Quelle, Umweltbundesamt hat eine Liste gemacht, was das ist, schon vor einem halben Jahr. Gesamtsumme, die eingespart werden kann, 65 Milliarden Euro. Davon sind jetzt 3 Milliarden gehoben worden, weil am Ende war ja die Lücke nur noch 17 Milliarden. Die anderen Milliarden hatten wir woanders gefunden, leider auch im Abbau von manchen guten Projekten. Aber es sind genau 2 von dieser 30er Liste der Subventionen tatsächlich jetzt aufgegriffen worden, die wegfallen sollen. Das eine ist Steuerfreiheit von Kerosin für Inlandsflüge, was auch hirnrissig ist und das gehört auch weg. Klar, kann ja besser mit dem Zug fahren. Und das andere ist diese Befreiung von der Mineralölsteuer für Plastik. Das heißt, es kommt jetzt die Plastikabgabe. Endlich. Weil. Ja,
herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Persönliches Passion Project.
Man braucht noch nicht mal Verzicht. Ist noch nicht mal so, dass es dann zwangsläufig teurer wird für den armen Bürger, sondern der Bürger hat einen Anreiz, das zu kaufen, was umwelttechnisch sehr, sehr viel besser ist, nämlich Rezyklat, weil das dann nicht mehr teurer sein muss im Vergleich.
Was ich auch heraushöre, ist, das Loch sind ja nur 17 Milliarden. Das Potenzial an Umwidmung wären 60 Milliarden. Das heißt, da hätten wir noch über 40 Milliarden quasi Bonus, wenn wir noch mehr dieser Töpfe anzapfen würden und nicht nur die Mineralölsteuerbefreiung für Virgin Plastic.
Ja, da gibt es ganz Erstaunliche. Da gibt es Exportförderungen. Ja, kein Scherz. Hermes Exportförderung für deutsche Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke.
Okay. Das definitiv, ich glaube, das Thema allein würde eine Stunde füllen. Ich habe leider eigentlich nur noch 3 Minuten, wenn wir noch ein paar Fragen schaffen wollen. Bei der Stelle, wenn ihr Fragen habt im Chat, schickt sie zu mir aufs iPad. Ein paar sind schon da. Eure Gelegenheit, tippt jetzt die Fragen. In 2 Minuten komme ich drauf. Jetzt sind ein paar Stichworte gefallen. Du hast schon gesagt, bildet Banden. Ich will nämlich darauf zurück, was können wir wirklich alles tun? Ihr habt eine ganze Webseite dem Thema gewidmet. Daskannstdutun.de. Wunderbar aufbereitet. Welche Themen haben wir heute schon angerissen? Welche müssen wir noch ergänzen?
Also ich glaube, wichtig ist erstmal für sich zu gucken, welches Kollektiv, welche Bande gibt es, der ich mich anschließen kann. Und das ist sehr unterschiedlich. Also da einfach zu schauen, welche Stärken habe ich, welches Know-how, welches Wissen, welche Kompetenzen. Weil wir brauchen uns alle. Wir müssen ja diese ganze Gesellschaft umbauen. Und dafür braucht es alles an Kompetenzen und alle Köpfe, die wir haben. Und dementsprechend dann zu gucken, wie kann ich das, was ich sowieso kann und was ich vielleicht auch den ganzen Tag mache, in den Dienst dieses Umbaus stellen. Also wie kann ich das auf der Arbeit machen? Wie kann ich mich mit KollegInnen zusammenschließen? Im besten Fall auch mit der Führungsebene, weil sonst wird es sehr schwierig. Wie kann ich das in meiner Freizeit machen, im Sportverein? Also da einfach zu gucken, wo sind die Kollektive, in denen ich sowieso bin? Und wie kann ich da dieses Thema eben einbringen? Ich glaube, das ist so die einfachste Antwort, die man darauf geben kann.
Das heißt, du würdest sogar sagen, geh eher dort vor, wo du eh schon gut wirken kannst in dem Kontext. Du sagst jetzt nicht, macht auf jeden Fall NGOs oder versucht quasi euch ins Ohr von PolitikerInnen zu bringen, weil das der wichtigere Hebel ist. Oder sagst du schon, es gibt so ein paar Bereiche, die wirksamer sind als andere?
Naja, also ich glaube, wichtig ist, nicht zu sehr den Fokus auf das individuelle Konsumverhalten zu legen, weil, wie gesagt, die Kontexte ja dadurch nicht unbedingt verändert werden und die ja auch die Möglichkeiten zum Konsum bestimmen. Das heißt, es geht darum, Kontexte zu verändern. Und wir sind ja als ArbeitnehmerInnen, auch als ArbeitgeberInnen Teil der Wirtschaft. Und wir gestalten ja diese Kontexte. Mhm. Also auch die Straßenbauunternehmen machen ja Infrastrukturprojekte. Mhm. Also sobald wir im wirtschaftlichen Bereich aktiv werden, können wir diese Kontexte aktiv gestalten. Und natürlich ist es auch hilfreich, und da brauchen wir ja auch Finanzierung, Streichung von Subventionen, aber auch entsprechende Rahmensetzungen aus der Politik. Das heißt, auch da ist es wichtig, zu den PolitikerInnen hinzugehen, sich politisch einzubringen. Man kann natürlich einer Partei beitreten, wenn man das möchte, selber in die Politik gehen oder eben mit PolitikerInnen reden, sich an Beteiligungsformaten beteiligen, Petitionen unterzeichnen, auf Demonstrationen gehen, wenn das was für einen ist. Man muss sich aber auch nicht an der Straße festkleben und zivilen Ungehorsam machen, auch wenn das eine Rolle in Transformationsprozessen hat. Sondern ich glaube, dass erstmal wichtig ist, für sich zu gucken, was ist das, was ich kann, das, was ich einbringen will und wie kann ich das einbringen. Das kann im Arbeitskontext sein, aber auch im privaten und im Engagement. Und natürlich kann man auch Geld spenden an entsprechende Organisationen.
Ich lasse mal direkt die erste Frage einfließen von FBSEF. Er fragt nämlich, mit welchen psychologischen Mitteln kann man denn die von dir erwähnte Hoffnung und Zuversicht in die Bevölkerung bringen? Ein Ding, was mir aufgefallen ist, die Website, die dir gebaut hat, das sind super fröhliche, positive Farben. Nirgendwo sehe ich traurige Eisbären auf einer einsamen Scholle oder brennende Urwälder. Also ist das ein wichtiges Mittel? Nicht, also so, du hast ja vorhin auch gesagt, es braucht eine Kanalisation irgendwo hin und nicht nur den Fokus auf die Krise.
Genau, also ich glaube, grundsätzlich haben die allermeisten, das ist auch Ergebnis einer Studie, die Umweltbewusstseinsstudie vom Umweltbundesamt, die Deutschen haben es verstanden. Also die wenigen, die es noch nicht verstanden haben, die sind dann vielleicht auch nicht die relevante Zielgruppe, weil das ist nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Die Mehrheit der Gesellschaft hat verstanden, dass wir ein Problem haben. Denen fehlen die Handlungsmöglichkeiten. Und deswegen ist das auch der Fokus auf dieser Seite, daskannstdutun.de, damit man eben gucken kann, was mache ich jetzt mit diesen Gefühlen, damit man sich eben nicht abschotten muss und zurückziehen, weil man sagt, das überfordert mich alles, sondern eben zu gucken, wo sind von diesem riesigen Pult an Veränderungshebel, wo sind die Veränderungshebel, die ich bewegen kann und will mit anderen Leuten, die ich kenne.
Mhm. Wir müssen jetzt hier ein bisschen im Staccato-Tempo durchgehen, weil ich vorher schon so viele Fragen hatte und nur die Hälfte geschafft habe. Möchtest du was ergänzen, wo ihr Erfahrung gesammelt habt? Also macht es wirklich mehr Sinn, handlungsorientiert, positiv, mit positiven Bildern zu arbeiten?
Für uns ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man Lebensfreude mit Nachhaltigkeit auch verbindet. Mhm. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Bildersprache, in der Sensualität, in den Düften, in den Farben, dass man sagt, es ist ja nicht irgendwie ein Gebot des erzieherischen Zeigefingers, dass man jetzt in die Ökoaskese sich zurückziehen soll, da in seine Mönchszelle, sondern dass man die Vielfalt der Natur auch noch intensiver erleben kann und das richtig Spaß macht. Das ist natürlich schwierig, auch in der Konsumwelt, weil man will ja erst seine Seriosität beweisen, indem man eher so reduktionistisch, ein bisschen streng daherkommt, um damit zu beweisen, wie ernst man es meint. Mhm. Das Problem ist nur, daran sollte man nicht gemessen werden, ob man da jetzt uniformistische Packungen macht, die alle farblos sind, weil das suggeriert dann auch so eine etwas dröge Welt, in der man dann so als Konsumverzichtler dann doch so in der Nische vor sich hin macht, sondern es sollte eben die Wissenschaftlichkeit sein, die man unter Beweis stellt, mit all den Testinstituten und den Challenges, die man auch den Ausschreibungen und Awards, die man sich stellt, um mal zu gucken, hey, wir öffnen uns und lassen uns gezielt messen an der Wissenschaft und an hochrangigen Testinstituten, um uns von denen sagen zu lassen, sind wir schon gut genug oder geht da noch was? Mhm. Und dann kann man sich's auch leisten, farbenfroh daherzukommen, ohne für unseriös gehalten zu werden, weil das mit der Lebensfreundlichkeit ist ein wichtiger Aspekt, um zu sagen, das ist ein schöner Teil des neuen Lebens, in dem man da hineinkommt, der gibt mir was zurück, weil die Leute suchen nach Bestätigung und Anerkennung.
Und ich glaube, da ist noch ein wichtiger Aspekt. Wir haben vorhin ganz viel über die motivierende Funktion unangenehmer Emotionen gesprochen und die angenehmen Emotionen sind aber genauso wichtig. Das, was Leute nicht nur sozusagen in die Aktivität treibt, sondern das, was Menschen aktiv hält, ist Freude. Freude am Engagement, stolz auf das, was man erreicht hat und die Neugier auf das, was noch kommen kann, und auch das brauchen wir definitiv.
Ralf Zimmermann hat ja eine Frage geschrieben, die, glaube ich, unglaublich relevant ist für die kommende Weihnachtszeit und die ganzen Familienfeste, die wir feiern werden und den Menschen, mit denen wir an einem Tisch sitzen. Gibt es konkrete Tipps, wie man Menschen dazu bringen kann, ihre Überzeugung zu überdenken?
Nicht versuchen, Menschen zu überzeugen.
Also du wirst jetzt mit deiner Antwort, kann sein, dass du sehr viele friedliche Weihnachten ermöglichst, wenn es gut läuft.
Ich glaube, erstmal ist wichtig, sich klarzumachen, Menschen werden reaktant, trotzig, wenn sie das Gefühl haben, dass man die umdrehen will. Das wollen wir alle nicht. Und es wäre auch ein bisschen gruselig, wenn das gehen würde, dass man innerhalb von einem Gespräch jemanden um 180 Grad wendet. Das will ich bei mir auch nicht haben, dass mich jemand in einem Gespräch um 180 Grad wendet. Das heißt, erstmal eine realistische Erwartung an sich selber zu stellen, was kann oder will ich in diesem Gespräch überhaupt erreichen. Und ein gutes Ziel wäre überhaupt mal, über diese Themen sprechen zu können, ohne dass irgendjemand sich damit unwohl fühlt und dass es am Ende in einem Streit ausartet. Das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Ziel, gerade an Weihnachten. Und dann der Schlüssel zu der Veränderung, das wissen wir aus der Forschung in der Psychotherapie, aus dem Motivational Interviewing als Methode, ist, dass man eben Menschen hilft, ihren eigenen Weg zu gehen und denen auch zugesteht, dass das genauso lange dauern darf, wie das bei mir gedauert hat. Meine Nachhaltigkeitstransformation hat 5 oder 10 Jahre gedauert. Das kriege ich nicht bei jemand anders in einem halben Jahr hin. Also das ist auch eine Überforderung, sondern dann eben gemeinsam auf eine Reise zu gehen. Und dafür heißt es erstmal zu verstehen, was sind deine Hürden? Warum machst du es noch nicht so, wie du es vielleicht gerne selber machen würdest? Was ist das, was es dir schwer macht? Und dann vielleicht zusammen Tipps auszutauschen, wie man es anders machen kann. Aber eben ein sehr offener, neugieriger und auch wertschätzender Austausch ist wichtig. Eher Fragen stellen, eher verstehen wollen als überzeugen wollen und vielleicht auch selber ein bisschen aus der Ich-Perspektive zu erzählen, was sind die Sachen, die mich bewegen, was sind die Sachen, die ich mache, wie ich Hürden überwunden habe, wenn man so ein bisschen in eine Vorbildfunktion kommen kann. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, nicht überzeugen wollen, sondern verstehen wollen und sich auch klar zu machen, nur weil bestimmte Argumente mich überzeugt haben, heißt es nicht, dass es die Argumente sein müssen, die jemand anders überzeugen, weil Menschen unterschiedliche Werte haben, unterschiedliche Ansichten haben und nur weil mir der Regenwald wichtig ist, heißt es nicht, dass das jemand anderem wichtig ist und dann ist das für den kein valides Argument.
Also heißt mehr zuhören als reden.
Genau.
Ich mach's gerade wie Gottschalk mit Wetten, dass. Das heißt, wir sind schon wieder heftig über der Zeit. Das gehört mittlerweile zu die Zuversichtlichen. Ich schau mal in die Regie, ob die schon böse gucken, wenn ich in die Richtung gucke. Aber ich glaube, noch darf ich 2-3 Minuten dranhängen. Okay, ja. Hier ist noch eine Frage von, wo bist du gerade hingerutscht, von Anja. Wenn menschliches Gehirn nicht in der Lage ist, 20 Jahre in die Zukunft zu denken und zum Beispiel von der KI generierte Bilder von einem selbst uns lediglich fremd erscheinen, sollten wir dann nicht alle eine Klimazeitreise machen? Welche Möglichkeiten gibt es, um Menschen langfristige Planungshorizonte erlebbarer zu machen?
Also ein Stück weit steckt die Antwort schon mit drin. Imagination kann natürlich helfen, also sich so konkret in eine Zukunft hinein zu imaginieren und sich die möglichst konkret vorzustellen, weil ein Problem, in Anführungszeichen, ist, wenn wir über Zukünfte reden, die relativ weit weg von uns sind, dann steigt auch die psychische Distanz. Psychische Distanz entsteht über die Dimensionen räumlicher, zeitlicher oder sozialer Nähe oder Distanz und mit einem Aspekt der Wahrscheinlichkeit. Und je weiter etwas psychisch von uns weg ist, räumlich, zeitlich oder weil es irgendjemand anders betrifft, desto abstrakter denken wir darüber nach und desto weniger konkret können wir uns die Dinge auch vorstellen und desto weniger konkret können wir uns dann auch überlegen, wie würde ich damit umgehen. Also es ist einfach, das liegt in der Natur des menschlichen Denkens und das kann man aber eben überbrücken, indem man zum Beispiel Traumreisen macht oder Imaginationen macht, in denen man sich vorstellt, wie könnte diese Zukunft aussehen. Das kann man sowohl im dystopischen Bereich machen, das ist nicht so angenehm, kann ich aus Erfahrung berichten, als auch im utopischen Bereich, also dass man sich einfach vorstellt, wie könnte die Zukunft positiv aussehen. Und da gibt es auch ein Buch im Ökon Verlag, Zukunftsbilder 2045, kann ich sehr empfehlen.
Das gibt es auch im Marketing übrigens, dieses Konzept Visualisierung. Also wir nennen das immer Sehnsuchtsbilder schaffen, so wie es sein sollte. Ja, und Pull-Effekt, so nach dem Motto, so würde ich gerne leben, so sollte mein Haushalt sein, so stelle ich mir meine Zukunft idealisiert vor.
Angenommen, wir haben dieses positive Bild und haben es auch irgendwie erlebbar gemacht und verbinden es wirklich mit Farben, Gerüchen und Vorgängen. Da passt die Frage von Anna nämlich ganz zu. Ich fasse es mal zusammen, aber es läuft darauf hinaus, ob dann Gamification ein guter Hebel sein kann, um Menschen in Bewegung zu setzen. Was würdet ihr dazu sagen?
Ich habe es akustisch.
Gamification.
Gamification. Also natürlich, diese Interaktivität ist nicht schlecht. Man muss immer gucken, in welchem Kontext. Also Gamification ist so ein Buzzword. Man muss genau schauen, welchen Teil der Zielgruppe, jetzt bin ich immer wieder tief im Marketing-Jargon drin, man sich da vornimmt. Also wenn ich jetzt irgendwie 13-jährige Intensivgamer ansprechen will für Nachhaltigkeit, und das könnte ein bisschen schwierig werden. Also den kann man vielleicht sehr gut Chips oder sonst irgendwie was die vielleicht irgendwie zwischendurch gern essen wollen, oder Hamburger, also gibt es sogar Beispiele dafür, kann man den wunderbar anbieten, aber es ist immer die Frage, in welcher Lebensphase man die erwischt. Aber wenn es so ist, dass jetzt nicht nur die Jungen spielen, sondern auch die Mittelalten, und das mittlerweile über alle Generationen geht, da gibt es immer auch Lebensphasen, wo man durchaus ansprechbar ist, ob man nicht irgendwie nennen wir es mal so Mini-Life-Hacks, so Lebensvereinfachungen und Angebote gezeigt bekommt in Situationen, wo man das Gefühl hat, doch, das könnte doch mein Leben irgendwie angenehmer machen, oder das passt gerade zum Kontext. Das genau auf den Kontext auszurichten, dass das da reinpasst und nicht als peinlicher Fremdkörper empfunden wird, weil gerade irgendwie was ganz anderes gespielt wird oder die falsche Zielgruppe ist, das ist die große Herausforderung, und dass die Leute sich nicht gestört fühlen, also sagen, hier, weg mit der Werbung. Also wenn man das genau abstimmen kann, dann kann das ja spannend sein. Das so abgestimmt zu kriegen, ist sehr, sehr schwer.
Das heißt, man riskiert automatisch, dass man den einen oder anderen verliert, aber dafür eine Nische effektiv erreicht. Oder?
Also grundsätzlich würde ich sagen, funktioniert Gamification, wenn man so den Spieltrieb von Menschen nutzt und Freude als eine Art intrinsische Motivation auch nutzen kann. Also wenn uns was Spaß macht, machen wir das halt einfach häufiger, als wenn es uns keinen Spaß macht, weil alle Menschen ein Bedürfnis, ein psychisches Grundbedürfnis nach Lustgewinn haben. Und das heißt, das kann man anzapfen. Auch da ist wieder wichtig, dass eben Menschen nicht das Gefühl bekommen, manipuliert zu werden, sondern dass es einfach Elemente gibt, die
muss halt stimmig empfunden werden.
Genau.
Ich glaube, jetzt langsam habe ich das mit der Zeit schon tatsächlich ausgereizt. Das heißt, ich würde langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, das Wichtigste, was herausgekommen ist für mich, ist wirklich auch, wir brauchen positive Erzählungen von der Zukunft. Wir brauchen ein ganz klares Bild, wo soll es hingehen, hinter dem wir uns vereinen können, für das wir uns auf den Weg machen. Im besten Fall knüpft das an die Werte als Orientierung auf dem Weg dorthin. Im besten Fall tun wir uns zusammen, bilden Gangs sozusagen, wie du vorhin gesagt hast. Das findet sich auch beides wieder im Ende jeweils von euren Büchern. Ich weiß, du schreibst, Reinhard, ganz ohne Pathos und romantische Verklärung verfolge ich entsprechend das Motto Unternehmen für die Biosphäre. Mit fast ungebrochenem Optimismus plädiere ich dafür, auf das Einfluss zu nehmen, was wir evolutionär noch in der Hand haben. Also klares Plädoyer dafür. Es ist auch möglich, auch unternehmerisch und wirtschaftlich. Und auch du beschreibst so genau das Thema vom Träumen der Zukunft noch mal ein bisschen länger. Aber auch nur, ich glaube, ein schöner Satz, der, finde ich, ganz zum Schluss reinpasst, ist: Ich bin unglaublich dankbar. Dankbar dafür, dass wir diesen Planeten haben, auf dem diese feine Balance aus der Evolution heraus entstanden ist. Dieses kleine Fenster, das Leben ermöglicht, das gibt es auf keinem anderen uns bekannten Planeten. Ich kann mich dafür begeistern und darüber freuen wie ein kleines Kind. Das ist wahrscheinlich genau die richtige Energie, um wirklich das zu schaffen, was alles notwendig ist, um zurück in die planetaren Grenzen zu kommen, um all die großen Herausforderungen zu bewerkstelligen. Und wer noch Anregungen auf der Reise dorthin sucht, zwei großartige Bücher von Katharina van Bronswijk, Klima im Kopf, einfach googeln. Es gibt jetzt auch im Chat den Link von Reinhard Schneider. Die Ablenkungsfalle, ebenfalls im Chat verlinkt. Und super schöne Seite, auf der tatsächlich, die wahrscheinlich umgesetzt ist, wirklich nach allen Regeln der Kunst, was die Klimapsychologie hergeben kann, weil sie tatsächlich von Klimapsychologen entwickelt wurde, ist daskannstdutun.de. Also das heißt, falls ihr welche Kampagne ihr auch immer vorhabt oder schauen wollt, wie das angeht, klaut einfach von der Seite, würde ich sagen. die ist klimapsychologisch perfekt umgesetzt, daskannstdutun.de. Also drei wunderbare Quellen. Google die zwei Bücher, sie ergänzen sich toll, sind unglaublich viele wichtige Dinge erklärt, gerade bei Reinhard, Dinge, in die man sonst keinen Einblick bekommt. Wie laufen zum Beispiel so Gespräche zwischen Lobbyisten und PolitikerInnen ab? Wie gehen die vor? Oder bei Katharina unglaublich viele Begriffe und Vorgänge wiederum bei uns im Kopf, derer wir uns gewahr sein wollten. Und in diesem Sinne, erstmal vielen Dank an euch zwei.
Dankeschön.
War mir eine Freude.
Sehr gerne.
Danke. Lasst uns also all die kleinen KlimaleugnerInnen in unserem Kopf einsammeln, wirksam werden, Gangs bilden und uns morgen schon auf den Weg zu den planetaren Grenzen zu machen. Schönen Abend euch.